Guten Morgen miteinander. Ich beginne mit dem Predigttext aus Johannes 1, Vers 35 bis 39 aus der Neuen Genfer Übersetzung. Am nächsten Tag stand Johannes wieder am gleichen Ort. Zwei seiner Jünger waren bei ihm. Da ging Jesus vorüber. Johannes blickte ihn an und sagte: Seht, dieser ist das Opferlamm Gottes. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Jesus wandte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Was sucht ihr? Fragte er. Rabbi, erwiderten sie, wo wohnst du? Jesus antwortete, kommt mit, dann werdet ihr es sehen. Da gingen die beiden mit ihm. Es war etwa 4 Uhr nachmittags. Sie sahen, wo er wohnte und blieben für den Rest des Tages bei ihm. Herr Jesus, sprich du zu uns jetzt heute Morgen, berühre unser Herz, mache uns bereit für die Begegnung mit dir. Zuerst schauen wir uns die Geschichte an. Einige junge Männer aus dem Fischerdorf Bethsaida am nördlichen Ende des Sees Genezareth waren aufgebrochen auf eine mehrtägige Reise nach Süden, entlang des Sees und dann weiter den Jordan entlang zu einem Mann namens Johannes. Sie sind auf der Suche nach Antworten, nach einer Richtung für ihr Leben, nach Wahrheit, nach einer Perspektive für ihr Volk. Johannes ist ein außergewöhnlicher Mann, der viele provoziert, aber auch fasziniert. Ganz anders als die Pharisäer und die anderen Rabbiner. Johannes ruft die Menschen zur Umkehr auf. Er rüttelt sie wach. Er nimmt kein Blatt vor den Mund. Und er findet Worte für ihre Fragen und Sehnsüchte. Die jungen Männer kommen nicht nur kurz aus Neugierde vorbei, um sich taufen zu lassen, sondern sie bleiben länger bei ihm. Sie zählen sich zu seinen Jüngern. Obwohl sie sich vorerst wohlfühlen bei ihm, ist er ihnen die letzten Antworten doch bisher schuldig geblieben. Er verweist auf einen kommenden Messias, dessen Identität auch er selbst, aber offenbar bisher nicht kennt. So finden sie zwar ein offenes Ohr für ihre Fragen, bleiben aber weiter in der Warteschleife und in der Ungewissheit. Wann wird er denn nun kommen, der Messias? Wie wird er sein? Welche Antworten wird er geben? Und was wird er tun? Eines Tages sind zwei der Männer mit Johannes im Gespräch. Am Vortag, so haben sie gehört, habe sich am Jordan etwas Besonderes ereignet. Ein Mann sei da gewesen, von dem Johannes gesagt habe, er sei Gottes Sohn. Allerdings sei der Mann so rasch wieder verschwunden gewesen, dass niemand ihn identifizieren konnte. Und nun zeigt Johannes plötzlich wie nebenbei auf einen sehr normal aussehenden jungen Mann und sagt, dieser sei Gottes Lamm. Die beiden Jünger sind perplex und unsicher. Was sollen sie denn jetzt tun? Da warten und hoffen sie sehnsüchtig auf den verheißenen Messias. Und nun zeigt Johannes im Vorbeigehen auf einen ganz normal aussehenden jungen Mann. Nun, zuerst mal laufen sie dem Mann möglichst unauffällig hinterher. Das verschafft ihnen Zeit zu überlegen, ohne ihn gleich wieder aus den Augen zu verlieren. Plötzlich dreht der Mann sich um. Die Jünger fühlen sich ertappt und wollen am liebsten vor Scham im Boden versinken. Kein Wort bringen sie heraus. Der Mann eröffnet das Gespräch. Was sucht ihr? Was für eine Frage! Sie suchen so vieles: Antworten, Sinn, Wahrheit, Erlösung. Aber das hier auf offener Straße einem Wildfremden erklären? Sie stottern eine Gegenfrage heraus. Rabbi, wo wohnst du? Die Anrede wählen sie diplomatisch. Rabbi bedeutet Lehrer. Damit zollen sie Jesus einen Respekt, der über das äußere Erscheinungsbild von Jesus hinausgeht. Andererseits wurde er von Johannes als Messias bezeugt. Das wäre viel mehr als ein Rabbi. Wir spüren ihre Unsicherheit. Noch wissen sie eben nicht, was sie von diesem Mann halten sollen. Wenn sie aber wissen, wo er wohnt, können sie später Mut fassen und ihn besuchen, vielleicht mit ihren Freunden zusammen. Und vorher können sie vielleicht noch Informationen über seine Herkunft einholen. Der geheimnisvolle Mann antwortet: Kommt mit und seht. Eine eindeutige Einladung. Jetzt gleich. Die Gelegenheit, den Mann selber kennenzulernen. Kurz entschlossen lassen sie sich darauf ein. Sie begleiten den Mann in das Haus, in dem er gerade wohnt, und bleiben den Rest des Nachmittags und den Abend bei ihm. Und das verändert alles. Die Einordnung des Textes. Unser Text steht im ersten Kapitel des Johannesevangeliums. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. So beginnt Johannes sein Evangelium in seinem ganz eigenen Stil. Fast telegrammartig steigt er mit den Grundaussagen seines Glaubens ein. Es scheint, dass Johannes umso sparsamer mit Worten ist, je wichtiger und allgemeingültiger seine Aussage. Oder umgekehrt, je kürzer die Sätze, umso genauer müssen wir auf jedes Wort achten. Nach diesem ersten Abschnitt berichtet er von seinem Namensvetter Johannes dem Täufer, der Jesus den Weg bereitet, aber erst bei der Taufe von Jesus erfährt, um wen es sich bei dem verheißenen Messias eigentlich handelt. Am Folgetag setzt unsere Geschichte ein. In wenigen Versen, wieder staccatoartig, berichtet Johannes, wie Jesus seine ersten Jünger rekrutiert. Der Name des einen wird genannt, Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Es spricht vieles dafür, dass es sich bei dem zweiten Mann um Johannes, also den Autor des Evangeliums selbst, handelt. Er berichtet hier also von seiner eigenen ersten Begegnung mit Jesus. Details der Gespräche erwarten wir trotzdem vergeblich. Während andere Gespräche, zum Beispiel mit Nikodemus oder der Samaritanerin, ausführlich wiedergegeben werden, verzichtet Johannes hier auf Details. Je kürzer der Bericht, desto wichtiger und grundlegender jedes einzelne Wort. Wie wird aus einem suchenden Menschen ein Nachfolger von Jesus? Darum geht es. Ich bin Johannes sehr dankbar, dass er uns einen solch kurzen, fast spröden Bericht liefert. Es ist ein Konzentrat des Wesentlichen. Alles Individuelle seiner eigenen ersten Begegnung mit Jesus, alles, was er selbst dabei erlebt, gefühlt, gesagt hat, stellt er bewusst zurück. Nur das Wesentliche, das, was für jeden von uns auch gilt, was auch wir von Jesus erwarten dürfen, wird geschildert. Wie wird aus einem suchenden Menschen ein Nachfolger von Jesus? Ich möchte drei Punkte mit euch beleuchten. Erster Punkt, die Vorbereitung auf die Begegnung mit Jesus. Johannes der Täufer ist in allen Evangelien eine wichtige Figur. Er bereitet Jesus den Weg, das heißt, er bereitet die Menschen auf Jesus vor. Es gibt also offenbar ein Vorbereitetsein auf die Begegnung mit Jesus. Jesus schickt später selbst seine Jünger voraus in die Orte, die er danach besuchen will. Jesus kann manche Menschen mit seiner Botschaft erreichen, andere nicht. Das war damals so und ist heute so. Wir stellen also zwei Fragen. Wie bereitet Johannes Menschen auf die Begegnung mit Jesus vor? Was kennzeichnet vorbereitete Menschen, denen Jesus begegnen kann? Obwohl Johannes den Menschen nicht nach dem Mund redet, kommen sie in Scharen zu ihm. Er spricht die richtigen Themen an und findet die richtigen Worte. Offensichtlich fühlen sie sich von ihm verstanden. Er spricht sie aus, ihre Fragen, ihre Unsicherheit und ihre Unzufriedenheit. Sie fragen ihn sogar um Rat, weil sie ihn als authentisch erleben. Sie finden in seinen Worten Wahrheit und Ehrlichkeit und nicht Scheinheiligkeit, Selbstdarstellung oder Eigennutz. Aber es gibt bei ihm keine schnellen, einfachen Antworten. Wie gerne hätten sie ihn als Messias anerkannt. Aber er verweigert sich. Auch keine neue Lehre hat er im Gepäck. Nur den Ruf zur Umkehr, sich und das eigene Leben hinterfragen. Was sind denn nun vorbereitete Menschen, denen Jesus begegnen kann? Jesus begegnet im weiteren Verlauf des Johannesevangeliums zum Beispiel dem Nikodemus, einem gut situierten Geistlichen, der seine Fragen an den Glauben nicht begraben hat unter seinen Aufgaben oder der richtigen Lehre, sondern der offen geblieben ist und nun, wenn auch heimlich, Jesus aufsucht, um Antworten zu bekommen. Später begegnet Jesus der Samaritanerin und einer Ehebrecherin, Frauen, die in ihrem Leben gescheitert sind und deshalb verachtet wurden, einsam und ohne Perspektive waren. Und dann sind da ein königlicher Beamter, ein Kranker, ein Blinder, Menschen in einer akuten äußeren Notlage, in der sie sich von Jesus ganz praktische Hilfe erhoffen. Bereit sein für eine Begegnung mit Jesus. Das kann also ganz unterschiedlich aussehen. Jesus sagt, er sei gekommen zu Sündern, Armen, Kranken. Nicht, weil sie bessere Menschen sind oder er sie mehr liebt, sondern weil sie ihn brauchen, weil sie ein Anliegen haben. Die Reichen, Gesunden, Starken und Selbstgerechten dagegen denken, sie bräuchten ihn nicht. Deshalb ist in ihrem Leben kein Platz mehr für Jesus. Lukas 11, Vers 10 steht, denn jeder, der bittet, empfängt, wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Es geht also darum, Fragen zu haben, Hunger zu empfinden nach dem, was noch fehlt, auf der Suche zu sein. Augustinus schreibt, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir, mein Gott. Die Unruhe unseres Herzens ist also die Voraussetzung. Immer wenn ein Mensch in dieser Welt ehrlich und intensiv nach Sinn sucht, nach Erfüllung, Zufriedenheit oder Glück, wird er irgendwann merken, dass das, was er findet, letztlich eine Spur zu wenig ist. Diese Erfahrung, am Ende immer eine Spur zu wenig, kann ihn zur Ausrichtung auf Gott führen und damit zum Suchen an der richtigen Stelle. Während ich in meiner Generation wenig Interesse am Glauben erlebe, hören wir in letzter Zeit von einer neuen Offenheit junger Menschen in Großbritannien und Frankreich. Steigende Besucherzahlen in Gottesdiensten und Glaubenskursen, mehr Taufen und Bibelverkäufe. Eine Umfrage unter österreichischen Studierenden hat ergeben, dass 90% bereit wären, mit einem Kommilitonen die Bibel zu lesen, wenn er sie einladen würde. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn hier eine Generation junger Menschen heranwüchse, vielleicht auch in Deutschland, die offen sind für eine Begegnung mit Jesus. Die Frage an uns als Einzelne und als Gemeinde ist, wie wir mit dieser Chance umgehen werden. Was wünschst du dir zum Geburtstag? Nichts, ich habe schon alles. Für die Begegnung mit Jesus ist diese Ausgangsposition ungünstig. Jesus kann Menschen begegnen, die nicht schon alles haben. Menschen, die suchend und fragend sind, leidend und sehnsüchtig. Ein Mensch, der die Spur zu wenig in seinem Leben wahrnimmt und auf der Suche ist nach dem Genug. Das kann aber ganz unterschiedlich aussehen. Jesus kommt in deine Situation, so wie sie ist. Egal, wo es bei dir zu wenig ist, welches Motiv du hast für eine Begegnung mit Jesus, was du von ihm erwartest oder dir wünschst, ganz egal. Der zweite Punkt, die Frage. Jesus fragt, was sucht ihr? Das Wort suchen, das hier steht, bedeutet auch begehren und wünschen. Dies sind die ersten Worte von Jesus im Johannesevangelium und die ersten Worte, die er an Menschen richtet, die seine Jünger werden sollen. Diese Frage ist deshalb jetzt auch an uns gerichtet. Was suchst du? Was erwartest du? Was brauchst du? Was wünschst du dir von Jesus? Wonach sehnst du dich? Wo ist in deinem Leben die Spur zu wenig? Das möchte Jesus von dir heute wissen, denn darauf möchte er antworten. Diese Frage ist in mehrfacher Hinsicht eine Herausforderung an uns. Es gab in der Vergangenheit eine Prägung in christlichen Kreisen, wo es verpönt war, eigene Wünsche und Bedürfnisse zu benennen. Alles Denken sollte darauf ausgerichtet sein, den richtigen Glauben zu haben und Gottes Willen zu tun. Je mehr jemand noch so geprägt ist, desto mehr wird ihn die Frage von Jesus in diesem Text überraschen. Aber auch unter Nichtchristen habe ich den Eindruck, dass die meisten Menschen meiner Generation nicht mehr wissen, was sie suchen. Als Jugendliche und junge Erwachsene hatten wir noch große Fragen und wussten von unseren unerfüllten Sehnsüchten. Aber dann haben wir uns unser eigenes Lebenshaus eingerichtet, haben uns um unsere berufliche Laufbahn gekümmert, eine Familie gegründet, materiellen Wohlstand und Sicherheit erworben. Dabei haben wir die Kiste mit den großen Fragen und den unerfüllten Sehnsüchten in den Keller geräumt. Habt ihr auch Kisten im Keller mit Dingen, die ihr schon Jahre nicht mehr hervorgeholt habt? Oft erst in Krisenzeiten, wenn unser Lebenshaus zusammenbricht, kommt die Kiste wieder zum Vorschein. Lasst sie uns schon jetzt hervorholen. Jesus braucht sie, denn an unsere Sehnsüchte und Fragen möchte er anknüpfen. Da Jesus dich kennt, weiß er schon, was du suchst, möchte es aber von dir hören. Es ist wichtig, dass auch du weißt, was du suchst. Wenn Jesus dich jetzt fragt, was suchst du? Was antwortest du? Gebe euch eine kurze Zeit der Stille, um darüber nachzudenken. Wenn du Probleme hattest mit der Antwort, gibt es das Ganze jetzt als Multiple-Choice-Frage. Das heißt, es gibt verschiedene Antwortmöglichkeiten, unter denen man nur noch wählen muss. Suchst du nach Wahrheit und Ehrlichkeit? Leidest du darunter, dass um uns herum so vieles nur Schein ist, Lüge, Betrug? Dinge werden schön geredet, Versprechen gemacht. Eigentlich geht es nur um Geld, Macht und Ansehen, aber niemand steht dazu. Wo gibt es noch Ehrlichkeit und Authentizität? Suchst du nach Sinn und Ziel, nach dem, was bleibt? Warum das alles und wozu? Was ist es wirklich wert, Zeit und Geld zu investieren? Was ist von Dauer und woran hänge ich mein Herz? Was trägt bis zum Ende des Lebens und darüber hinaus? Suchst du Heilung und Versöhnung? Fühlst du dich innerlich krank oder leer oder verbittert? Wünschst du dir ganzheitliches Leben, innerlich vollständig sein, versöhnt mit dir selber und mit anderen? Suchst du Zugehörigkeit, Heimat, Geborgenheit, einen Ort oder eine Gemeinschaft, wo du angenommen bist, dazugehörst, wo du ankommen und bleiben kannst? Suchst du nach Aufmerksamkeit, Anerkennung, Liebe, nach jemandem, der dich wahrnimmt und für dich interessiert, dem du wichtig bist, der dich kennt und trotzdem liebt? Suchst du Sicherheit und Verlässlichkeit? Möchtest du wissen, auf wen du dich verlassen kannst, wo du sicher bist, wo du Halt findest in dieser sich ständig verändernden Welt? Suchst du Freiheit? nicht mehr fremdbestimmt die Erwartungen anderer erfüllen müssen, eingezwängt sein zwischen Regeln und Ängsten, sondern frei, deine Persönlichkeit zu entwickeln und deinen Weg zu gehen? Oder hast du eine ganz konkrete, akute Not, in der du Hilfe brauchst? Wo hast du deine Kreuzchen gesetzt? Die gute Nachricht: alle Antwortmöglichkeiten sind richtig. Vielleicht kennst du bei dir sogar Wünsche, die hier nicht aufgeführt sind, von denen du denkst, dass Jesus sie nicht gutheißen würde. Jesus möchte sie trotzdem hören. Er verurteilt dich auch dann nicht. Der Zöllner Zachäus hatte zum Beispiel einen übermächtigen Wunsch nach Reichtum. Und Jesus trifft sich trotzdem oder gerade deshalb mit ihm und seinen Freunden. Setz dich doch einmal zu Hause hin und beantworte Jesus seine Frage. Jesus meint sie ernst. Er erwartet keine bestimmte Antwort von dir. Es gibt keine richtige oder falsche Antwort, sondern nur eine, die für dich heute ehrlich ist. Und jetzt noch eine erstaunliche Nachricht zum Schluss. Nicht nur du hast Wünsche und Sehnsucht, Gott hat auch Sehnsucht. Er sehnt sich nach dir. Deshalb geht unsere Geschichte jetzt weiter. Der dritte Punkt, die Begegnung mit Jesus. Die beiden jungen Männer gehen also erstmal unerkannt Jesus hinterher. Sie wollen nichts verpassen, sie sind neugierig, gleichzeitig sind sie unsicher, haben keine Ahnung, wie das Ganze weiter und ausgehen wird. Plötzlich dreht Jesus sich um und sagt: Ihr wollt zu mir? Da seid ihr richtig. Ich bin der Messias. Ich lade euch ein, meine Botschaft zu hören, und wenn ihr alles glaubt und meine Regeln befolgen wollt, könnt ihr den Jüngerschaftsvertrag unterschreiben und seid dabei. Herzlich willkommen. So hätten wir das wohl gemacht. Aber Jesus geht ganz anders vor. Er fragt: Was sucht ihr? Damit zeigt er: Ich möchte euch kennenlernen. Ich möchte Begegnung und Beziehung zu euch. Ich möchte nicht in erster Linie meine Botschaft an den Mann bringen. Ich möchte nicht in erster Linie euren Rechten glauben. Ich möchte zuerst eure Freundschaft und euer Vertrauen. Die Jünger beantworten dieses Beziehungsangebot Jesu jetzt ihrerseits mit einer Gegenfrage. Wo wohnst du? Das wäre heute: Wie ist deine Handynummer? Wo können wir dich finden, wenn wir reden wollen? Wir können deine Frage nicht sofort auf offener Straße beantworten, aber wir wollen dich nicht aus den Augen verlieren. Wir wollen uns die Tür offen halten. Jetzt ist wieder Jesus an der Reihe. Kommt und seht. Kommt doch gleich mit und lernt mich kennen. Kommen heißt, aktiv und bewusst und freiwillig einen Weg gehen. Die Beziehung zu Jesus kommt nicht ungefragt zu dir, wird dir nicht übergestülpt oder anerzogen. Du bist eingeladen und du entscheidest, ob du mitgehst. Kommt und seht. Sehen heißt, sich selber ein Bild machen, selber prüfen und urteilen, eine eigene Entscheidung treffen. Die Beziehung zwischen Jesus und den beiden Männern entsteht also in einzelnen Schritten, die Jesus und die Jünger abwechselnd machen. Bei welchem Schritt zu Jesus hin stehst du gerade? Wir gehen die Schritte nochmal nach. Interesse. Sie laufen ihm erstmal unerkannt und unverbindlich hinterher. Noch keine Beziehung, aber ein Interesse, vielleicht auch nur Neugier, sich die Möglichkeit offen halten, ihn nicht aus den Augen verlieren. Eine erste ehrliche Antwort. Wo wohnst du? Deine Frage kann ich nicht ad hoc beantworten. Dass du der Messias sein sollst, daran glaube ich noch nicht, aber ich bin interessiert, dich kennenzulernen. Mitgehen. Okay, ich nehme die Einladung an. Lernen wir uns kennen. Ich bin bereit, mich zu öffnen, zuzuhören, mir eine eigene Meinung zu bilden, mich von dir überraschen zu lassen. Bei Jesus bleiben. Sie bleiben bei Jesus mehrere Stunden lang. Sie beantworten Jesu Frage, sie hören ihm zu, sie essen vermutlich miteinander, das heißt, sie lernen sich kennen. In diesen Stunden des Zusammenseins, des Redens und Hörens passiert etwas. Dieses erste Zusammensein mit Jesus ist Johannes noch Jahrzehnte später so gegenwärtig, dass er noch die Uhrzeit weiß. Den Inhalt des Gespräches erfahren wir aber nicht. Er ist absolut individuell, bei jedem von uns anders, deshalb nicht übertragbar und für uns heute unwichtig. Wichtig ist die miteinander verbrachte Zeit, die Begegnung, die entstandene Beziehung. Am nächsten Tag wird Andreas zu seinem Bruder sagen, wir haben den Messias gefunden. Er wurde überzeugt, er ist ein Glaubender geworden. Wie genau, erfahren wir nicht. Das ist und bleibt ein Geheimnis bei jedem von uns. Allerdings geht sein Weg als Nachfolger von Jesus jetzt erst los. Es wird noch viel passieren, durch Höhen und Tiefen, bis er Jahre später erst wirklich versteht, worum es geht. Ich fasse zusammen. Worum geht es? Johannes berichtet von seiner ersten eigenen Begegnung mit Jesus. Sein Thema ist, wie wird aus einem suchenden Menschen ein Nachfolger von Jesus? Dabei fasst er sich ganz kurz. Alle persönlichen Details lässt er aus, um uns einen Bericht zu geben, der über sein eigenes individuelles Erleben hinaus auch für jeden von uns und heute gilt. Auf die Begegnung mit Jesus vorbereitet sein. Jesus kann Menschen begegnen, die die Spur zu wenig in ihrem Leben noch wahrnehmen, die noch Fragen und Sehnsüchte haben, die noch auf der Suche sind. Im Einzelfall kann das aber ganz unterschiedlich aussehen. Jesus begegnet dem Pharisäer Nikodemus, der Ehebrecherin, dem Zöllner, dem Blinden. Jesus möchte dir begegnen, ganz egal, welches deine Situation ist. Bist du dazu bereit? Die Frage, was sucht ihr? Weißt du das noch selber, was du suchst, wonach du dich sehnst, was du dir wünschst? Oder hast du alle deine offenen Fragen in einer Kiste im Keller verräumt? Jesus möchte es von dir hören, egal was es ist, weil es ihm wichtig ist. Deine Fragen, deine Sorgen stehen für ihn im Mittelpunkt. Darauf will er antworten. Jesus selbst sehnt sich auch nach dir. Die Begegnung mit Jesus. Jesus bringt nicht zuerst seine Botschaft an den Mann. Er möchte nicht zuerst deinen richtigen Glauben oder deinen Gehorsam und dann ist er bereit, dich zu lieben und dir zu helfen. Nein, zuerst möchte er hören, wie es dir geht, was du brauchst oder dir wünschst. Und dann möchte er, dass du ihn kennenlernst. Du sollst deine eigenen Erfahrungen mit ihm machen, dir dein eigenes Urteil bilden. Er möchte, dass du Vertrauen gewinnst und eine Beziehung entsteht. Du bist eingeladen, zu kommen, zu sehen, zu bleiben. Amen. Wir machen eine kurze Zeit der Stille und dann kommt das nächste Lied.